dass die Leute generell weniger abhängig sind vom Bankensystem, generell freier in der Hinsicht, weil sie eben nicht irgendwie alle unter einer 30 Jahre Hypothek irgendwie, die sie irgendwie abzahlen müssen. Und du kriegst halt hier Sachen halt auch unglaublich schnell auf die Reihe. Wenn hier irgendwie, und hast du wahrscheinlich auch gesehen, die Leute fangen halt hier teilweise an, einfach irgendwie eine Nudelküche irgendwie auf dem Sidewalk, Bürgersteig einzurichten. Nam ist nicht ohne Grund nach Indien, glaube ich, im letzten Jahrzehnt halt das Land gewesen mit dem zweithöchsten Wirtschaftswachstum über das letzte Jahrzehnt. Und Masters of the Universe, Shield of Satoshi, blocking out the time, these misallocating grossly capital, opting out through a different avenue, striking every day is a way that we battle through the can of law insiders, diving deep into the time chain and dig out the divinity inside us, for coming in hot, repetitive, mindless, with the sole goal to leave the network to
Hallo GM und herzlich willkommen zurück bei Shield of Satoshi. Hier erwarten euch spannende Themen rund um Bitcoin und Gespräche mit Gästen und ganz besonderen Bitcoin-Flaps. Ich bin immer noch euer Gastgeber Ronan und bei mir ist auch immer noch der Dominik aus Vietnam. Hallo Dominik.
Ein weiteres Mal gut aus Saigon.
Hallo. So, vielleicht für die, wo den ersten Part noch nicht kennen, Dominik war hier schon mal zu hören, dass wir kurz auf seinen Werdegang in Deutschland bezüglich Bitcoin gebracht worden und dann schließlich auch, was ihn nach Vietnam verschlagen hat. Wir sind jetzt quasi in der zweiten Folge, müsst ihr euch vorstellen, heißes Wetter, 30 Grad, 100% Luftfeuchtigkeit. Wir sind jetzt wirklich in Vietnam und der Dominik hat jetzt hier sein Business gestartet und hier werden wir wieder ansetzen. Wer also den ersten Part noch nicht gehört hat, schaltet da gerne ein und holt euch dann nochmal die volle Packung in dieser Folge her. Jetzt aber erstmal herzlich willkommen zurück, Dominik. Wir haben ja abgeschlossen in der ersten Folge damit, dass du aufgrund diverser Probleme in Deutschland bezüglich der Unternehmensgründung, weil das ja noch ein sehr, sehr früher Zeitraum auch war in Sachen Bitcoin-Technologie und wie soll das jetzt gehandhabt werden, hast du eben auch anklingen lassen, da haben sich so gerade die deutschen Behörden mehr als nur schwer getan damit. Und in Vietnam war jetzt deine Hoffnung, dass das wesentlich leichter funktioniert, richtig?
Ich würde nicht unbedingt sagen leichter, aber man kann halt hier eher Sachen auf die Reihe kriegen. Vietnam ist da einfach ein bisschen unterschiedliches Pflaster.
Okay, also du würdest schon sagen, dass da sind Business-Ideen leichter umzusetzen aus regulatorischer Sicht.
Generell ja, wenn man weiß, wie es hier zu handhaben ist, ja.
Okay. Gibt es da aber nicht auch am Ende Dinge, die man in einem Land wie Vietnam vermisst? Weil ich sag mal, so sehr man natürlich über Deutschland in manchen Belangen schimpfen kann, gibt es bestimmt auch Sachen, die man in Deutschland gewohnt ist, die da einfach Standard sind und in Vietnam gibt es sowas aber am Ende noch nicht. So, Beispiel wäre es für mich sowas wie Schufa, über sowas schimpfen wir gerne, aber am Ende ist das ja auch ein System, ich habe es erst mit Daktari aus Panama drüber gehabt, wenn so ein System plötzlich fehlt, da merkt man das auch plötzlich, weil plötzlich zum Beispiel Banken, mit denen man zusammenarbeiten will, ganz andere Fragen stellen oder ganz andere Prozesse haben, weil die eben nicht so ein System haben im Hintergrund, wo es heißt, okay, das hat mich schon ein bisschen durchleuchtet, bin ich jetzt nicht unbedingt Fan davon, dass das passiert ist, aber am Ende hat es sogar an manchen Stellen für mich gearbeitet. Hast du sowas auch bei dir dann in Vietnam entdeckt?
Es kommt drauf an. Also das System funktioniert hier schon ziemlich unterschiedlich von dem in Deutschland. So ein Schufa ist ja vor allem auch mit irgendwie Kredite aufnehmen und so weiter. Was deutlich schwieriger in Vietnam ist, wobei man sich halt auch wiederum dann fragen muss, ist es gut, wenn die Bevölkerung alle irgendwie bei den Banken und so weiter verschuldet ist? Das hat ja auch mitunter seine Downsides, wie sagt man zum Deutschen?
Seine Nachteile.
Ja, also die Zinsen hier sind relativ hoch, so Hypothekenzinsen derzeit bei 13%. Privatkredite, ja, gibt es jetzt auch mehr, weil die Mittelklasse wächst halt und mehr Leute generell nutzen irgendwelche Banking-Apps und so weiter. Aber auch da sind die Zinsen halt relativ hoch und es sind auch vom Staat nicht so sehr unterstützt, wie es halt in Deutschland der Fall ist. Das heißt, sich hier groß hoch zu verschulden, irgendwie bei den Banken oder irgendwelche Hypotheken, das ist halt nicht so einfach für den Normalbürger. Was, wie gesagt, ja nicht nur unbedingt problembehaftet ist, dass die Leute generell weniger abhängig sind vom Bankensystem, generell freier in der Hinsicht, weil sie eben nicht irgendwie alle unter einer 30 Jahre Hypothek irgendwie, die sie irgendwie abzahlen müssen und damit irgendwie quasi versklavt sind, weil sonst das Haus weg ist. Das ist schon nicht nur von Nachteil, würde ich mal sagen.
Okay. Und von der Mentalität dort vor Ort, also ich habe jetzt, wo ich selber dort Urlaub gemacht habe, natürlich nur einen oberflächlichen Eindruck gekriegt, aber was mein Eindruck war, dass der Vietnamese so im Durchschnitt wesentlich entspannter, also wirklich tiefenentspannter ist, so wo der Deutsche schon wegen, da verspätet sich irgendwas oder man muss auf etwas länger warten, wo der Deutsche so schon einen hochroten Kopf kriegt, da ist der Vietnamese doch ganz tiefenentspannt oder hat das eher schon von vornherein erwartet. Ist so eine Art von Mentalität eher Vorteil oder Nachteil oder was waren da so deine, oder was sind da bisher so deine Beobachtungen?
Ich würde mal sagen, ich weiß jetzt nicht, wie viel das halt den Leuten hilft, die bislang noch nicht in Asien unterwegs waren. Vietnam ist ein bisschen so der Mix zwischen halt der chinesischen Attitüde und dem, was du halt vielleicht so in Thailand oder so findest. In Thailand sind die Leute wahrscheinlich noch entspannter als in Vietnam. In Vietnam, da sind die Leute schon deutlich mehr am Hustlen, gerade so in einer Stadt wie Saigon. Ich würde mal behaupten auch, dass Saigon wahrscheinlich außerhalb von Mainland China mit die dynamischste Stadt der Welt ist. Du siehst hier, es ist jetzt Mitternacht, immer noch am Arbeiten, das ist ganz normal bei uns. Und du kriegst halt hier Sachen halt auch unglaublich schnell auf die Reihe. Wenn hier irgendwie Sonntagnachmittags die Airconditioner ausfällt, rufst du jemanden an und in 3 Stunden läuft die Aircon wieder. Du findest da Leute und die kommen dann auf. Das ist halt vom Speed, mit dem du halt hier Sachen einfach auf die Reihe bekommst und geregelt bekommst, ganz anderes Tempo in Saigon. Was ist halt dann für Leute, die bereit sind, auch sich reinzuknien in die Arbeit, die können halt hier schon durchaus was auf die Beine stellen.
Also du würdest sagen so, dass da hat man ein gewisses Basement, wo man sagen kann, wer entsprechend sich anstrengen will oder was auf die, eben wie du gesagt hast, auf die Beine stellen will, das scheitert hier nicht am Ende daran, dass man irgendwo ausgebremst wird, sondern man wird immer irgendwo wen finden für einen Job, den es zu erledigen gilt.
Richtig. Es gibt natürlich bestimmte Grenzen. Ich meine, wir sind halt immer noch in Vietnam. So, wenn dein Business halt wirklich groß wird, dann wirst du halt auch mit anderen Levels irgendwie in der Machtstruktur hier zu tun bekommen, wo es dann mitunter schwieriger werden kann. Aber gerade so halt Small, Medium, Enterprises, das Level, da kannst du dich generell in der Regel halt arrangieren. Nur halt, wenn es halt wirklich groß wird und oder politisch sensible Bereiche betrifft, da wird dann natürlich schon genauer hingeschaut, was du da so machst. Aber generell haben die Leute hier deutlich mehr unternehmerische Freiheit. Du warst ja schon hier gewesen und hast wahrscheinlich auch gesehen, die Leute fangen halt hier teilweise an, einfach irgendwie eine Nudelküche irgendwie auf dem Sidewalk-Bürgersteig einzurichten und fangen dann halt so an. Und wenn sie irgendwie gute Nudelsuppe kochen, dann haben die 3, 4, 5 Jahre später auf einmal 3 Restaurants. Das okay. ist keine Einzelstory. Das gibt es hier viele solche Stories, die halt Leute, die sich dann halt hier seit den 80ern, 90ern quasi Familienimperien aus dem Nichts heraus aufgebaut haben.
Ja, also ich kann das absolut teilen mit dir. So mein Paradebeispiel, das ich beobachtet habe für so diesen unternehmischen Opportunismus, war, dass ich da einen Grab-Car-Fahrer, also für die Leute, die das nicht kennen, das kann man sich ein bisschen wie Uber vorstellen, nur eben auf südostasiatischen Bereich fokussiert. Und da habe ich einen Grab-Car-Fahrer gesehen, der hat kurz rechts rangefahren, um mal eine zu rauchen. Und in der Zeit hat er, wo er ausgestiegen ist, mit einfach den Kofferraum aufgemacht und hat dann aus dem Kofferraum heraus Kokosnüsse verkauft. Und
ja, ja
und
keine
so,
Sekunde verschwendet.
Genau. So, ich mache jetzt kurz Pause, aber das heißt nur so Pause für mich beim Fahren. Und da hat dann währenddessen ein paar Kokosnüsse aus dem Kofferraum verkauft, seine ein, zwei Zigaretten geraucht, war dann fertig, Kofferraum wieder zu und ist wieder weitergefahren. Oder wo ich auch mich mit einem Guide nahe Sapa unterhalten habe, hat er auch gemeint, naja, also er macht so 3-4 Jobs gleichzeitig. Also frühst, ja. Dann macht er 1-2 Botengänge, dann macht er Frühschicht im Hotel, dann macht er so mittags, nachmittags eben diese Tour und dann hilft er noch abends bei den Großeltern auf dem Feld. Und das macht er vermutlich nicht nur 5 Tage die Woche, sondern eher 7 Tage die Woche.
So, ja.
Wenn er mal einen freien Tag hat, ist das eher die Ausnahme.
Ja, das ist hier so ziemlich der Standard. Wenn wir teilweise halt unsere Angestellten und so vietnamesischen dann mit halt europäischen Firmen zu tun haben, die haben sich dann schon bei mir beschwert. Was ist denn da los in Europa? Irgendwie jede zweite Mal, wenn wir mit denen eine E-Mail schreiben, sind die irgendwie im Urlaub oder das ist, also hier das Tempo, wie ich schon gesagt habe, außerhalb von Mainland China ist es schwer, glaube ich, eine Stadt zu finden, die halt dynamischer ist als Saigon. Und das war halt auch das, was mich damals das allererste Mal, als ich hier in Vietnam war, angefixt hat. Als ich am letzten Abend dann irgendwie da am Strand saß und gesehen habe, dass da Mitternacht die Leute immer noch um den Strand rumlaufen, irgendwie Kokosnüsse und was weiß ich verkaufen. Einfach dieser unternehmische Drive, da sich was auf die Beine stellen zu wollen und die ganze Dynamik, dann kommst du halt wieder zurück nach Deutschland, wo das halt nicht so unbedingt der Fall ist, vor 10 Jahren nicht und jetzt wahrscheinlich auch nicht gerade viel besser geworden über die letzten 10 Jahre. Da fühlt man dann schon schnell, ich muss irgendwie hier wieder zurückkommen. Das ist ja noch nicht vorbei.
Ja, ich sage mal so aus meiner Brille, also natürlich aus meiner Sicht gesprochen, die letzten 2-3 Jahre mit diversen Lockdowns und so hat gerade was Bearbeitungsgeschwindigkeit bei Ämtern angeht, hat an manchen Stellen sogar wirklich geholfen, weil dann plötzlich längst funktionierende digitale Portale, die mussten dann einfach funktionieren und die wurden dann auch plötzlich benutzt. Dann gehen manche Sachen plötzlich schneller, aber bei vielen Sachen hat sich's eher jetzt hinausverzögert. So ein Thema, ja, ist doch normal, dass man so während Lockdown hat man ein paar Wochen, Monate auf irgendwelche Sachen gewartet und das ist jetzt nicht zeitweise besser geworden.
Ja, es hat 4,5 Jahre gebraucht, um die Geburtsurkunde unserer Tochter aus Berlin zu bekommen. Sommer 2016 geboren und wir konnten es dann endlich im Herbst 2020 beim Konsulat abholen.
Ach hey.
Ja.
Gut, Berlin, da kommt auch noch Berliner. Ich glaube, da kann man ein eigenes Fass wieder aufmachen. Da haben ja so gefühlt die Ämter in Berlin, die sind ja nochmal ein Mikrokosmos für sich innerhalb von dem ganzen Beamtentum in Deutschland, was da Zuständigkeiten oder veraltete, nicht vorhandene Digitalisierungsprojekte angeht. Da habe ich viel, viel Schindluder schon hören müssen von Bekannten, die darauf angewiesen sind, dass das funktioniert, aber es funktioniert einfach nicht.
Ja, um es nett auszudrücken, so die Besuche beim Konsulat hier in Saigon, das ist schon ein guter Kulturbotschafter Deutschlands. In der Hinsicht.
Okay. Ja, also ist ja schon schockierend, wenn man auf solche Sachen für Jahre warten muss. Ich will dann nicht wissen, was das teilweise, gerade wenn es geschäftlich zu tun hätte, wenn du dann auf Deutschland darauf angewiesen wärst.
Ja.
das bräuchtest. Und im Gegenzug, wie du hast durchscheinen lassen, in Vietnam, da redet man dann nicht von Wochen oder Monate, sondern eher von Stunden, vielleicht Tagen, ja, wie etwas braucht.
Ja. Wir haben im letzten Jahr bei uns im Haus Solarzellen auf dem Dach installiert. Und das hat von der Entscheidung, dass wir uns halt hier getroffen haben in der Familie und gesagt haben, okay, wir machen das, bis das Haus komplett off the grid war, 9 Tage gebraucht.
Okay.
Wir haben uns am Montag gesagt, wir machen das. Wir haben am Mittwoch dann den Contractor getroffen, das alles irgendwie aufgesetzt, arrangiert. Freitag, Samstag, Sonntag sind dann von morgens bis abends die Installateure gekommen, haben uns die Solarpanels aufs Dach geschraubt. Und am nächsten Mittwoch war dann die ganzen Batterien und Elektrizitätsleitungen gelegt und wir waren off the grid. 9 Tage.
Das ist ja, also ich würde mal behaupten, in Deutschland wäre man froh, wenn man innerhalb von 9 Tagen mal einen Handwerker erreicht hat, telefonisch, der dann auch nur ansatzweise so andeuten lässt, dass das in den nächsten Monaten mit einem Termin was werden könnte. Also ich rede noch nicht von einer festen Terminzusage oder gerade, dass da irgendwie was schon am Anlaufen ist. Also das ist natürlich schon krass. Wobei man ja in Vietnam, wenn ich mich noch recht erinnere, ja zum Beispiel auch so Vorteile hat, wird das ganz viele von den Stromleitungen zum Beispiel überirdisch laufen. Also das sind jetzt so Dinge, die kann man sich aus Deutschland vielleicht gar nicht so richtig vorstellen, aber man tut sich relativ leicht damit, Sachen zu lösen, wo es in Deutschland am Ende heißt, ja, da muss erstmal aufbaggern, da muss erst die Genehmigung einholen und dies und das. Und in Vietnam ist es vermutlich eher so, ja, wir machen einfach.
Ja, das ist schon durchaus der Fall. Aber wie gesagt, man kriegt dadurch halt dann doch einiges deutlich schneller gebacken. Und Vietnam ist nicht ohne Grund nach Indien, glaube ich, im letzten Jahrzehnt halt das Land gewesen mit dem zweithöchsten Wirtschaftswachstum über das letzte Jahrzehnt. Und ja, das sieht man halt hier auch. Als ich das erste Mal herkam, 2010 in Saigon, gab es noch gar nichts irgendwie so an High-Rises irgendwie wirklich. Wenn du jetzt da warst, hast du gesehen, das ist durchaus vergleichbar mit dem, was man vielleicht so aus Frankfurt kennt. Und das wird halt in den nächsten 10 Jahren nochmal deutlich mehr werden. Wir haben in Saigon mittlerweile seit 3 Jahren auch das höchste Gebäude in Südostasien hier stehen. Also das ist schon, die Leute im Westen, wenn sie halt hier noch nicht hier waren, haben oft halt immer noch so dieses Image irgendwie von diesen ganzen Kriegsfilmen aus den 80ern, irgendwelche Reisfarmen und Napalmbomben. Es hat sich schon entwickelt. Und was ich auch gesehen habe mit jedem Besuch zurück nach Deutschland, es ist halt mittlerweile so, dass es uns vom Lebensstandard hier besser geht als drüben, was natürlich teilweise auch damit zu tun haben, dass wir uns selbst ein bisschen was aufgebaut hier haben. Aber generell kriegst du halt einfach Sachen hier schneller erledigt und es ist alles irgendwie einfacher verfügbar. Mhm.
Jetzt, du hast es ja am Anfang schon mal angedeutet und für die, wo es vielleicht nicht wissen, Vietnam hat ja eine sozialistische Regierung und ich muss das jetzt nicht zwangsweise aus Wikipedia zensiert haben, aber ich sag mal, die Parteilandschaft in Vietnam, die ist schon sehr überschaubar, um es mal so zu formulieren.
Ja.
Und das ist natürlich jetzt beim ersten Anhören, so was du sagst hier, also für Unternehmertum, 1A Grundlage, geht alles viel schneller. Du hast schon auch schon natürlich gesagt, hier ab einer gewissen Größe kommt man dann vielleicht auch in Kontakt mit anderen Organen und muss dann diesen, das und jenes einhalten. Inwiefern passen das zusammen? Weil natürlich, wenn ich jetzt sage, ein streng sozialistisch geführtes Land und gleichzeitig gut funktionierendes Unternehmertum, das ist ja für spätestens einen deutschen NCAP ja eigentlich wie Wasser und Öl. Das lässt sich nicht vermischen, das funktioniert ja nicht.
Ja, das habe ich auch schon einige Male mitbekommen, wenn ich halt mit Leuten dann, wenn ich zurück in Europa war, in der Bitcoin-Szene sind die NCAPs ja durchaus wohlvertreten, dass das einfach irgendwie nicht zusammenbekommen, irgendwie, dass wir hier nach wie vor überall Hammer- und Sichelflaggen haben, aber dann doch relativ freies Unternehmertum vergleichsweise. Und wenn du dir teilweise halt auch die Statistiken und so weiter anguckst, also das Land ist on the ground schon ziemlich hardcore kapitalistisch ultimativ. Auch wenn wir hier die Hammer- und Sichelflaggen haben. Ein Vorteil, und das ist halt was, was viele Leute im Westen wahrscheinlich nicht unbedingt mit Gusto hören, ist aber, dass du halt nur eine Partei hast. Die Leute verschwenden ihre Zeit und Energie nicht mit politischen Debatten. Mhm. Aus mehreren Gründen. Der eine ist natürlich, es ist je nachdem, was du da diskutieren willst, nicht unbedingt gern gesehen. Aber die andere Sache ist halt einfach, die Leute sehen keinen Sinn darin. Und sie sehen eher den Sinn darin, okay, was kann ich heute jetzt hier gerade in diesem Moment tun, um mein Leben und das Leben meiner Familie besser zu gestalten. Das heißt, die Leute sind da nicht irgendwie am Debattieren, die machen einfach. Mhm. Was aber auch heißt, und das ist dann, das ist halt eine Sache, die du halt in den demokratischen Systemen halt hast, dass du halt die Verantwortlichkeit von dem, was so im System halt vor sich hingeht, alles relativ diffus ist. Und die Leute sind irgendwie dann, ja, die Politiker, wir brauchen jetzt andere Partei, dies, das, was immer, was auch immer. Aber du kennst es ja auch, so wirklich viel bewegt sich da nicht. Während hier, wenn man das halt, wenn du mal 3 Schritte irgendwie zurücknimmst, es ist halt eine Partei, eine Clique quasi in der Verantwortlichkeit fürs Land. Die wollen das auch bleiben. Es ist quasi eine Art Monarchie oder sowas, wie auch immer du das ausgestalten willst. Aber die Leute, die in Hanoi sitzen, haben für das Land mit ihrem eigenen Blut halt gekämpft und wollen das für ihre Familien eben halt auch beibehalten.
Genau das, was du jetzt gerade gesagt hast, das wollte ich nämlich schon einwerfen, so wie du es beschreibst, erinnert mich das ja fast eher an eine Monarchie. Und wenn wir jetzt, natürlich ist das Land, das ich gleich sagen werde, nicht ansatzweise vergleichbar mit Vietnam, zumindest nicht auf den ersten Blick, aber wenn ich jetzt ein Land wähle wie Monaco, wo man sagen muss, hier, da hast du letztlich ein monarchisches System dahinter. Und naja, aber warum führt das jetzt dazu, dass das nicht zwangsweise eine Diktatur sein muss? Ein Monarch hat ja das Interesse, spätestens eben ein Land wie Monaco, naja, ich muss ja die Leute dazu bewegen, auch hier zu bleiben. Also muss ich entsprechend freundliches Umfeld für die schaffen. Monaco hat jetzt natürlich noch den anderen Punkt, dass sehr viele Zuwanderer letztlich die Bewohner darstellen. Und auf was ich aber eigentlich hinaus will, ein Monarch, der hat einen sehr langen Horizont, einen sehr langen Zeithorizont, weil er eben nicht nur an sich, sondern auch an seine Nachfahren denkt und sagt, ich will jetzt nicht nur das über 4 Jahre Legislaturperiode, das irgendwie so durchfunktioniert, sondern das muss über Jahrzehnte, über Generationen hinweg funktionieren.
Ja.
Könnte man so ein bisschen ähnlich jetzt, um da diesen roten Faden wiederzufinden, auch nach Vietnam übertragen. Das ist, dass du eben ja schwierig sagen kannst, hier, ich habe jetzt hier ein System und das ist aber auf Dauer nicht unbedingt tragbar, dass hier auch eben politische Kräfte sagen müssen, naja, also ohne jetzt wertend sagen zu wollen, was gut und was schlecht ist, aber was aus Parteisicht funktioniert, das darf eben am Ende nicht nur ein paar Jahre funktionieren, sondern das soll eben möglichst lange gut funktionieren, damit das System selber jetzt nicht instabil wird.
Ja, und die andere Sache ist dann halt auch einfach, die Politiker sind schwerer zu kaufen, weil wenn du halt hier das Land schon kontrollierst und die Ressourcen des Landes kontrollierst, das ist halt deutlich teurer dann quasi, wenn du irgendwie die Leute auf deine Seite ziehen willst. Plus natürlich der Rest der Partei guckt drauf, was die anderen Parteimitglieder halt so machen. Da war neulich ein guter Thread dazu, wie es zum Beispiel in China läuft, was nicht so unähnlich ist. Wenn du halt guckst, die Leute, die in der Partei nach oben kommen, das ist schon durchaus relativ meritokratisch angelegt. Das klingt halt für Leute aus dem Westen alles erstmal relativ merkwürdig, weil du siehst halt hier, okay, haben wir ein Sichelflaggen, sozialistisches Land und so weiter. Und wenn du mir natürlich ich meine, ich komme auch ursprünglich so, die ganze Libertarian Literature und so weiter gelesen. Es ist erstmal eine Umstellung, aber wenn man halt dann halt für lange Zeit hier lebt, dann was ist das hier eigentlich? Du siehst ja überall, wie gesagt, Hammer und Sichel, sozialistische Republik und so weiter und so fort. Aber irgendwie passt das nicht mit diesen ganzen Theorien, die du dann halt irgendwie gelesen hast, wenn du halt siehst, was hier eigentlich auf der Straße so passiert. Und auch, wie das politische System funktioniert. Und auch, wie sich das Land generell, sage ich mal, geopolitisch aufstellt, wie es das Land sich halt lokal verhält. Die lassen die Leute relativ in Ruhe, weil man muss halt seine Energien da einsetzen, wo es halt wirklich den Machtstrukturen quasi gefährlich wird. Wenn die Leute hier sich ihren Wohlstand aufbauen können, werden die nicht auf die Straße gehen, um zu protestieren. Das ist halt ähnlich wie in China angelegt, und China und Vietnam beide in den 80er Jahren haben ja erfolgreich quasi ihr System gerettet. Die haben ja damals schon gesehen, was halt im Ostblock irgendwie, das läuft da gegen die Wand. Im Ostblock hat man das nicht rechtzeitig umdrehen können, was dann halt auch zum Kollaps des Ostblocks geführt hat. Während in China und Vietnam man relativ radikale Marktreformen eingeführt hat. Und man hat natürlich immer noch sein Label da, sozialistisch, kommunistisch und so weiter. Aber wenn du halt dann dir wirklich anguckst, was hier passiert generell, ist es auf der Straße schon sehr kapitalistisch in beiden Ländern. Mit Grenzen.
Okay. Was für mich da auch so eine interessante Beobachtung war, wenn wir den Begriff Sozialismus sehen und dann nach Europa oder gerade nach Deutschland gucken, dann will ich fast sagen, dann ist das so eine Art so Wohlfühlsozialismus. Da geht es eben darum, dass du viele Auffangnetze hast, dass du immer weich gebettet bist, wenn irgendwas nicht hundertprozentig perfekt läuft. Das ist so ein bisschen so mein Eindruck, was so die Definition Sozialismus dann gerade bei den Jüngeren in Deutschland ist. Und das lässt sich aber überhaupt nicht, also hat sich für mich nicht in Vietnam beobachten lassen. Es ist eben eigentlich fast eher das Gegenteil, dass eben die Leute sagen, okay, die da oben, auch wieder keine Wertung, ob das gut ist oder schlecht ist, aber die machen das schon. Und ich muss aber für mich selber gucken, wo ich bleibe. Und absolut. Im Gegenzug habe ich auch diesen Freiraum, das quasi zu machen auf dieser unteren Ebene. Quasi
ja.
Da oben, die Regierungssachen, solange ich da nicht beginne, durch irgendeine unsichtbare Mauer oder Decke zu stoßen und quasi ich für mich versuche, das Beste hier daraus zu machen, dann funktioniert das am Ende auch gut, und da werden wir am Ende gar nicht unbedingt so viele Steine in den Weg gestellt, eben von der Partei da oben.
Absolut. Und das soziale Sicherheitsnetz ist halt hier immer noch weitestgehend halt die Familienstruktur. Das ist hier so angelegt. Also hier denkt keiner, dass irgendwie der Staat irgendwann, wenn du mal alt bist, irgendwie auf dich aufpasst und irgendwie dir die Rente bezahlt und so weiter. Also es gibt hier auch so ansatzweise irgendwelche Sozialsysteme, aber keiner verlässt sich halt darauf. Was halt ganz anders ist als in Deutschland, wo halt, wenn ich mich so umschaue, gefühlt 90% irgendwie in meiner Altersklasse irgendwie denken, okay, sie bezahlen jetzt irgendwie dann die staatliche Rentenversicherung ein und irgendwann bekommen sie dann halt mal da wieder Geld raus. Und das ist dann auch genug. Mhm. Was fragwürdig für mich ist, wenn man sich irgendwie mal so die Formeln dahinter anschaut. Ja, und die andere, hier ist es halt wirklich Familienbande. Da hält die Familie zusammen. Das sind dann auch die Kinder, die da teilweise für die. Das ist halt hier ganz normal, dass wenn die ältere Generation irgendwann wird, sind es halt dann die Kinder, die für sie aufkommen. Das ist komplett normal, weil es waren halt früher die Eltern, die haben halt die Kinder großgezogen. Wenn die Kinder dann irgendwann Geld verdienen, schauen sie halt, dass sie irgendwie die Eltern aushalten.
Mhm. Vielleicht, ohne da jetzt zu sehr vom Pfad abwandern zu wollen, was ich auch mehr als einmal gesehen habe, waren, was ich eigentlich eher so von China gehört habe, aber es offenbar auch in Vietnam gut gibt, diese größeren und kleineren Geisterstädte, also wo Bauprojekte hochgezogen werden und am Ende nicht oder kaum bewohnt werden. Da war so ein bisschen, was ich mir versucht habe zusammenzureimen, naja, wenn hier so das soziale Netzwerk hier so stark ist, dann bist du auch als Vietnamese nicht gerade motiviert, deine Stadt zu verlassen. Also du wirst nicht sagen, ach, da gibt's Wohnraum, ich ziehe jetzt mal eben von Süden in den Norden, sondern nee, ich bin ja auf dieses soziale Netzwerk von meiner Familie um mich herum angewiesen, genauso wie die auf mich angewiesen sind. Ich habe so, selbst wenn ich das da ganz attraktiv fände mit dem Hinziehen, ist es gar keine Option für mich, nur weil da jetzt massig Wohnraum steht.
Ja und nein. So von der Angebotsseite ist es halt so, dass teilweise diese Projekte natürlich auch nicht unbedingt von Beginn an ausgelegt waren, zu Ende geführt zu werden. Ich lasse es mal dabei stehen. Mhm. Andere waren halt vielleicht ein bisschen übermotiviert. Andere wiederum werden mit der Zeit aufgefüllt. Also Vietnam hat schon einen Trend zur Urbanisierung. Also die Leute bleiben jetzt nicht auf ihrem Dorf hocken, nur weil sie ihre Familie da haben. Die sehen dann halt auch die Verantwortlichkeit, okay, hier auf dem Dorf, was kann ich hier machen? Irgendwie die Kühe hüten oder ich gehe jetzt halt in die Stadt und macht da 4 Jobs gleichzeitig und kann dann Geld zurück an die Familie im Dorf schicken. Da sehen die Leute dann schon die Verantwortlichkeit, dann halt auch in die Großstädte zu gehen. Also Vietnam hat schon einen Urbanisierungstrend. Saigon jedes Jahr 250.000 neue Einwohner quasi. Als wir dann vorletztes Jahr hier halt auch die Lockdowns haben, fast die Hälfte der Einwohner ist dann halt zurück aufs Land gegangen. Weil es war halt hier, du konntest dir halt dann auf einmal kein Geld mehr verdienen, alles war irgendwie dicht. Also sind sie zurück aufs Land, wo dann irgendwie die Hühner und die Kühe waren und sie halt irgendwie auch durchkommen konnten, eine Zeit, wo sie dann halt kein Geld verdienen konnten. Mhm. So, es besteht schon ein Trend zur Urbanisierung. Es ist durchaus der Fall, dass mit dem Anstieg der Mittelklasse die Familienbande vielleicht nicht so stark sind, wie es halt vor 20, 30 Jahren noch war. Aber es ist halt immer noch sehr prävalent und gerade halt im Vergleich zu dem, was man halt im Westen sieht, wo halt doch alles relativ atomisiert ist zu diesem Zeitpunkt. Also das ist hier einfach doch noch deutlich traditioneller aufgestellt. Mhm.
Würdest du dann auch, weil ich da ja auch einen Bekannten besucht habe, der mittlerweile seit 2 Jahren in Vietnam lebt, was der noch kommentiert hat, war, in den letzten 5 Jahren sind auch viel mehr Autos plötzlich auf der Straße unterwegs. Vorher waren viel, viel mehr einfach 90-95% Roller und ein paar Autos, vor allem Taxis eher oder vielleicht mal ein LKW, aber plötzlich viel mehr Leute eben aus der wachsenden Mittelschicht sich plötzlich auch ein Auto und wenn es nur für die Familie ist, leisten können.
Absolut. Und das wird halt auch noch weiter zunehmen. Das ist eine halt der Downsides hier in Saigon, so Luftverschmutzung, Verkehr, das ist halt hier nicht so hübsch, wenn du hier in einer asiatischen Großstadt im Aufstreben lebst, weil wir bekommen halt viele von den Fabriken, kommen halt von China runter, im ganzen Speckgürtel vom Saigon, das wird halt mehr und mehr. Wie du gesagt hast, Mittelklasse steigt an, als ich hier vor 10 Jahren das erste Mal war, da hatten halt wirklich nur die reichen Leute Autos, da war mal hier und da ein Auto. Mittlerweile wird es schon mehr und ich gehe davon aus, dass innerhalb von den nächsten 2-3 Jahren dann halt ähnlich wie in Bangkok auch nur noch in Blechlawinen stehst. Ja, das ist halt so. Muss man halt schauen, dass man, wie wir es bei uns gemacht haben, wir können quasi hier zum Office laufen, können zum Gym laufen, können zum Pool laufen, ist alles relativ nah bei, sodass wir da einigermaßen gut aufgestellt sind, um nicht irgendwie Stunden am Tag im Verkehr zu stecken. Mhm.
Wir haben jetzt ein bisschen einen Überblick gekriegt, so ein bisschen über das Land, über die Mentalität. Und ich versuche es mal wieder den Bogen so Richtung Bitcoin auch zu spannen. Und zwar, was mich, das war jetzt nicht der Grund, weswegen ich Urlaub in Vietnam gemacht habe, aber wo ich ein bisschen recherchiert habe, habe ich plötzlich gesehen, da gibt es von Chain Analysis gibt es einen Report bezüglich der Adoption in Vietnam und Vietnam ist da auf Platz 1. Im Herbst 2022 kam der Bericht raus, da kommen an Fünfter Stelle Amerika, also United States, vierter Stelle Indien, dritter Stelle Ukraine, an zweiter Stelle Philippinen und an erster Stelle Vietnam. Und das war auch mit einem Grund, wo ich dann so meine Reisepläne gegenüber Ronny von Copiaro, Grüße gehen raus, darauf angesprochen habe und er dann auch auf dich verwiesen hat, mit dir in Kontakt getreten bin, weil so ein bisschen so meine Hoffnung war, Mensch, ist Vietnam da vielleicht schon weiter wie El Salvador, benutzen da die Leute da schon? Und dann haben wir aber auch schon, auch wenn wir uns jetzt nicht vor Ort direkt getroffen haben, hast du mich ja auch schon in ein paar kurzen Nachrichten so abgeholt mit, naja, ob das jetzt hier so das Bitcoin, die Bitcoin-Maxi-Auslegung ist, was Crypto-Adoption angeht, sei mal dahingestellt. Magst du das vielleicht mal kurz aus deiner Sicht schildern, wie so die Crypto-Adoption in Vietnam aussieht?
Ja, so in Sachen Crypto-Adoption kommt das schon hin. Die Zahl kann da schon hinkommen, wenn du hier quasi einfach nur danach schaust, wer hat irgendeine Crypto-App auf dem Handy. Per capita ist Vietnam wahrscheinlich da schon weltweit mitführend. Das ist jetzt nicht so, dass ich da sagen würde, das kommt überhaupt nicht hin. Aber das ist halt eher in die Breite gehend als in die Tiefe gehend. Das heißt, so in Sachen Bitcoin und wirklich verstehen, worum es da geht, sind wir hier halt doch noch relativ früh. Wir haben jetzt hier durchaus, also in Saigon hat schon eine ordentliche Community, wir hatten jetzt hier in Da Nang ein gutes Event auch gehabt, also es gibt schon Leute hier, aber das ist nicht vergleichbar mit El Salvador, auf gar keinen Fall. Also die Leute sehen es halt nach wie vor überwiegend halt, wenn du nach Asien reist, wird man das auch feststellen, es sind viele halt Gambler, die halt einfach irgendwie schauen, wo man irgendwie schnelles Geld machen kann oder halt auch schnell Geld verlieren kann. Und das ist in China, in generell Ostasien, Südostasien eben der Fall. Und das stellt man auch daran fest, dass das Verb, was hier üblicherweise mit Bitcoin benutzt wird, ist nicht irgendwie Bitcoin nutzen oder irgendwie. Es ist like Choi Bitcoin, wahrscheinlich komplett schreckliche Aussprache im Vietnamesischen, da bin ich immer nicht gut drin. Was heißt Bitcoin spielen? Das ist das Play Bitcoin. Das ist quasi die Übersetzung von dem Verb, was hier üblicherweise halt benutzt wird. Weil die Leute es halt meistens immer noch halt irgendwie einfach nur halt sehen, okay, ich werfe da mal irgendwie Geld rein und hoffe, dass es halt mehr wird. Und es ist halt auch generell, wie die Leute Bitcoin und andere Krypto-Projekte sehen. Wenn der Preis nach oben geht, ist es ein gutes Projekt. Wenn der Preis nach unten geht, ist es ein Scam. Ob das jetzt Bitcoin oder irgendein Ponzi-Scheme ist, zählt da nicht. Und wir hatten da einen ganz lustigen Vorfall am Ende der Konferenz in Da Nang vor ein paar Monaten. Das letzte Panel war Bitcoin between good and evil oder irgendwie sowas. Und wir hatten also Jimmy Song war auch dabei und es ging halt ein bisschen darum, irgendwie so die moralische Seite von Bitcoin auch darzustellen. Und so ganz am Ende in der Question and Answer Session ist dann eine vietnamesische Lady aufgestanden und hat gefragt oder hat gesagt, ich glaube, dass Bitcoin dieses Jahr gut ist, aber nächstes Jahr ist es schlecht. Und da ist mal überhaupt keiner verstanden, was sie irgendwie sagen wollte. Also ja, sie meint, dieses Jahr geht der Preis hoch, nächstes Jahr geht der Preis runter. Ist eben halt nach wie vor, wie halt die meisten Leute immer noch hier drauf schauen. Das gesagt, also es passieren hier schon ein paar Sachen. Ich meine, wir machen hier was, Neutron Pay ist einer der größeren Lightning Service Providers hier in Südostasien. Dann Nunchuck hat man sicher auch schon von gehört, die Multisig App, das hat auch vietnamesische Wurzeln. Also es passieren schon ein paar Sachen hier, es gibt hier schon ein paar solide Figuren. Aber es ist sicherlich auf El Salvador-Level. Und was ich auch gefragt wurde, ist, ja, wird Vietnam irgendwie das nächste El Salvador und so weiter? Von der politischen Situation her wird das nicht passieren. El Salvador hat da halt ganz andere Ausgangsvoraussetzungen. Du hast da halt den Strongman in charge quasi, der da gewisse Sachen so durchsetzen kann. Wir haben hier zwar auch die Partei in charge, aber von der generellen Struktur, und natürlich Vietnam ist dann doch ein bisschen größeres Schwergewicht auf der Weltbühne als halt El Salvador. Wir haben hier 100 Millionen Einwohner. Das wird nicht passieren. Vietnam wird nicht offiziell Bitcoin anytime soon als offizielles Zahlungsmittel oder so weiter anerkennen. Ich gehe mal davon aus, dass wir in diesem Schwebezustand bleiben werden für die Zeit. Also sie schauen sich an, was halt da passiert. Werden es nicht irgendwie komplett verbannen, verbieten. Aber offiziell wird es sicherlich nicht unterstützt werden. In der öffentlichen Meinung, wenn du viele Leute in Vietnam fragst, du wirst viele Leute hören, ja, das ist doch irgendwie illegal, weil das ist halt das, was halt hier auch von der Presse publiziert wird. Das ist ja alles irgendwie nicht so wirklich legal ist.
Das ist am Ende, es hat nicht den offiziellen Support von der Regierung, und wenn du da ein bisschen so gamblen willst, dann hindert da nicht unbedingt jemand dran, aber mach dir jetzt nicht irgendwie Hoffnungen, dass da der Staat dahinter steht.
Ja, du solltest hier nicht unbedingt ankommen wollen und Vietnam erzählen wollen irgendwie, dass du jetzt ihr Geldsystem umstellen willst, das nicht so gut ankommt.
Stichwort Defund the State ist da jetzt nicht unbedingt der Schlachtruf, der da auf offene Ohren stößt, im Gegenteil.
Ja.
Aber gerade weil du das gesagt hast mit so I play Bitcoin oder Gaming Bitcoin, das habe ich so in veränderter Weise auch gehört, weil ich habe mehr als einmal auch Dienstleister eben gefragt, ob ich in Bitcoin bezahlen kann. Da war noch so das Neutralste, so ein einfaches, höfliches Nein. Und wann anders war es eher so Augenbrauen so hochgezogen, so nee, aber ich akzeptiere PayPal. So nach dem Thema, ja, ich habe da unterschiedliche Zahlungsnetzwerke, auf die ich zugreifen kann. Ist ja schon mal so Daumen hoch aus Unternehmersicht. Aber wo ich dann noch nachgehakt habe, war dann auch eher so die Sache, so ich habe kein Geld zum Spielen.
Ja.
So, dieses ich hab gar nicht das Geld, um Casino zu spielen. So, ist ja, ja schön, dass du als vermeintlich reicher Europäer hier irgendwie mir irgendwie erzählen willst, dass man hier toll Casino spielen kann. Und aber dieses Potenzial, das ja nach gerade auch vielleicht vielen wohlstandsverwöhnten Bitcoin-Maxis ja Vietnam bieten könnte, wird er ja nicht gesehen. Und ich habe aber auch mit ein, zwei Leuten aus Vietnam dann noch ein bisschen Kontakt ausgetauscht, gerade weil wir auch mal zum Beispiel einen Fahrer hatten, mit dem wir ein, zwei Tage lang unterwegs waren. Und da habe ich ihn dann halt so mal eben auf Englisch noch angesprochen, nachdem eigentlich alles schon geregelt und kommuniziert war, wie er sich denn vorstellen könnte, Bitcoin zu akzeptieren. Und das war jetzt eher so, naja, sieht man nicht so die Notwendigkeit dahinter. Und ich habe es aber auch nicht als meine Aufgabe gesehen, da jetzt die Leute zu Orange pillen oder es besser zu wissen als die Locals, was für sie gut oder schlecht ist. Das muss am Ende natürlich jeder für sich selber rausfinden. Aber ja, das, was du beschrieben hast mit I play Bitcoin, ist eigentlich eine ganz gute Erklärung zu.
Ja, das ist halt wie gesagt so, der Durchschnittsvietnamese wird es halt entweder irgendwie empfinden, dass es irgendwie was Illegales ist, weil das ist halt, was du immer in den Medien-Headlines siehst, oder halt, was sie halt irgendwie von Freunden, Familie hören, ist halt immer nur dieses Play Bitcoin. Das heißt, wenn die Leute nicht halt wirklich sich reinstecken und versuchen, es zu verstehen, werden sie halt nicht unbedingt auf die richtige Message stoßen.
Wenn du jetzt, weil du ja auch schon ein paar Jahre in Vietnam lebst und das Glück hast, du kommst aus Deutschland, du hast jetzt Vietnam erlebt und du weißt gleichzeitig um die Vor-, aber natürlich auch die Nachteile, die gerade Bitcoin in seiner Anwendung haben kann. Gibt es da Chancen von Bitcoin, wo du sagen würdest, die es für die Locals gibt? Oder wo du sagen würdest, hier, dank Bitcoin hätte Vietnam das und das Potenzial oder die positiven Effekte? Jetzt gar nicht mal gesagt über ein paar Wochen oder Monate, weil man eben ein bisschen Geld reinschiebt und dann kann man da einfach günstig wieder verkaufen. also beziehungsweise teuer verkaufen und hat dann einfach Gewinn gemacht, sondern eher in der Anwendung von Bitcoin selber. Also nicht Bitcoin zu spielen, sondern Bitcoin eher zum Beispiel als Spartechnologie zu sehen.
Ja, das sind halt zwei Sachen, so Spartechnologie und das halt als Zahlungsmittel. So Spartechnologie kann ich durchaus sehen, dass wenn die Leute es einmal verstanden haben und dann natürlich auch die richtigen Tools zur Verfügung haben, dass sie auf jeden Fall auch vermehrt nutzen werden. Weil die Leute hier sparen nicht in irgendwelchen Fiat-Institutionen quasi. Die bringen hier nicht ihr Geld auf die Bank oder investieren in irgendwelche Bonds oder Stocks oder so. Entweder, wenn sie halt nicht so reich sind, Gold, oder wenn sie halt mehr Geld haben, Betongold, Immobilien eben. Das ist, wo halt üblicherweise die Leute halt hier ihr Geld anlegen, wenn sie Geld machen. Keiner vertraut hier wirklich so den Banken gut. Jetzt mit den jüngeren Generationen, die jetzt aufwächst, siehst du schon einen gewissen Trend in den Großstädten mit diesen ganzen E-Wallets und so weiter. Ja, aber im Großen und Ganzen ist da halt relativ wenig Vertrauen, irgendwie sein Geld auf der Bank zu parken oder halt in diesen ganzen Fiat-Derivaten.
Vielleicht kurz als Einwurf. Ich habe zum Beispiel angenommen, okay, wenn man jetzt schon nicht großartig in Bitcoin bezahlen kann, dann muss doch zumindest die digitale Affinität in Vietnam dafür sorgen, dass ich alles mit Karte bezahlen kann oder mit Google Pay oder was auch immer. Von mir aus halt irgendein Fiat-Netzwerk, aber eben in digital. Und das war ja fast gar nicht der Fall. Also ich habe seltenst erlebt, dass man irgendwo mit Kreditkarte zahlen kann. Also konnte man schon an vielen Stellen, aber eigentlich war das Motto Bargeld lacht. Jeder hat irgendwie versucht, mit Bargeld zu zahlen und mit Bargeld bezahlt zu werden.
Ja, Bargeld ist hier immer noch gern gesehen, auch in großen Mengen. Das funktioniert halt in Vietnam immer noch relativ gut, was in Europa nicht mehr so ganz der Fall ist. Wenn du da irgendwie mit 1.000 Euro in Cash auf die Bank läufst, gucken die dich schon schräg an. Während du hier die Vietnamesen teilweise irgendwie mit $500,000 in Cash irgendwie auf die Bank marschieren siehst und da werden nicht allzu viele Fragen gestellt meistens. Ja, ich würde mal sagen, mit den ganzen digitalen Zahlungsmitteln, dass wenn du in 5 Jahren wiederkommst, wird sich das schon geändert haben. Also man sieht schon, dass dieser Trend, den man jetzt halt in China zum Beispiel sieht, wo du quasi fast alles digital bezahlen kannst, da sind wir hier in den Anfangsphasen und generell Vietnam ist relativ rasch, wenn es zu Technologieadoption kommt. Du hast hier nicht diese, wie du halt in Deutschland dann hast, irgendwo, wo die Leute dann generell eher technologiefeindlich sind. Das existiert hier nicht. Das ist jetzt auch manche Sachen in Deutschland, dass man da genauer hinguckt, was man sich da jetzt ins Haus holt, macht schon Sinn, aber teilweise ist es halt auch einfach dann relativ langsam, wenn es irgendwie zur Technologieadoption kommt. Während hier in Vietnam, da fehlt einem dann manchmal ein bisschen so irgendwie die kritische Analyse, was man da so an Technologie adoptiert. Aber generell, die Leute hier gucken halt vor allem, okay, kann ich damit halt dies, das, jenes irgendwie schneller, günstiger, wie auch immer abwickeln? Und dann nutzen sie es. Also die Leute sind hier extrem pragmatisch veranlagt.
Okay. Würdest du, ich habe mich ein bisschen von der Frage abgebracht, aber würdest du dann sagen, wenn ein gewisser Anteil der Vietnamesen immer mehr so die Vorteile von Bitcoin versteht oder sieht oder vielleicht auch entsprechend es mitbekommt, eben einmal als Spartechnologie, aber anders auch als Zahlungsmittel, so extrem kostengünstige Überweisungen, keine Fremdpartei dazwischen vertrauen müssen, können natürlich doch, wenn man auf Dienstleister zurückgreift, aber nicht zwangsweise müssen, dass dann plötzlich die Adoption stark zunehmen könnte?
Ja, aber auch, du wirst wahrscheinlich nicht so viel unbedingt davon hören. Es findet zum Beispiel auch einiges an Bitcoin-Mining hier in Vietnam statt, aber auch da, das wirst du nicht unbedingt sehen, weil die Leute wollen, warum würden sie es irgendjemandem erzählen wollen? Wie du auch generell fast kaum Vietnamesen beim Bitcoin-Meetup hast, selbst wenn hier durchaus sicherlich deutlich mehr Vietnamesen pro, also in der kompletten Anzahl gibt als Experts, die irgendwie Bitcoin nutzen, aber die sehen keinen Grund, sich irgendwie öffentlich irgendwie dazu zu äußern. die kaufen ihre Bitcoins und sind dann still.
Mhm. Wie ist denn ungefähr der Strompreis in Vietnam, wenn du jetzt Mining kurz angesprochen hast?
Offiziell ist es nicht so günstig, irgendwo bei 8 bis 10 Cent oder sowas die Kilowattstunde.
Da muss ich jetzt natürlich als Deutscher lachen, weil als, ich glaube, höchster oder zweithöchste Strompreismarkt auf der ganzen Welt, ich glaube, wir werden nur von Dänemark geschlagen.
Ja.
Mit 40 Cent die Kilowattstunde und mehr.
Ja, in Vietnam versucht man schon, den Strompreis günstig zu halten, um eben halt auch attraktiv zu sein, um die ganze Industrie von China mitunter runterzuziehen, was man halt so machen kann. Also da findet schon extrem viel Investment statt. Wir hatten jetzt kürzlich vor 2-3 Monaten auch Strom-Shortages in Nordvietnam, weil halt einfach relativ viele Fabriken gebaut werden und wir hatten nicht genug Regen bei den Hydro-Dams. Vietnam investiert relativ aggressiv in Kraftwerke und so weiter. Auch Kohlekraftwerke, aber die wollen eben genug Energie für weiteres Wirtschaftswachstum am Start haben.
Weißt du, ob es auch Atomkraftwerke gibt in Vietnam oder ist das eher
außen vor? Gibt es noch nicht. Es gab mal vor 5-6 Jahren ein paar Pläne mit Rossatom da was aufzubauen. Das wird dann erstmal wieder auf Eis gelegt. Das gesagt, auch wenn es dazu derzeit keine Neuigkeiten gibt, würde es mich nicht überraschen, wenn innerhalb der nächsten 5 Jahre das Thema auch wieder auf den Tisch kommen wird.
Und was wir jetzt ja schon hatten mit, wie schnell die Entwicklung in Vietnam gehen kann, ich sage jetzt nicht, das ist dann wie bei einer PV-Anlage, dass dann innerhalb von 9 Tagen das Atomkraftwerk steht, aber wo wir jetzt in Deutschland am Ende 20-30 Jahre brauchen würden, vermutlich von, okay, wir machen das jetzt, bis wirklich der erste Strom aus der Steckdose von einem Atomkraftwerk kommt. Ich glaube, da auch wieder in Vietnam würden wir da vermutlich von wenigen Jahren sprechen.
Ja, wir sind in Großprojekten in Vietnam nicht so schnell, wie es die Chinesen sind. Also die Chinesen sind da schon nochmal ein ganz anderes Tempo. Wir haben jetzt hier die Metro im Bau in Saigon, hast du vielleicht gesehen, was jetzt auch schon seit mehreren Jahren irgendwie sich so hinzieht. So, wenn es halt wirklich zu diesen ganzen Großprojekten kommt, ist es nicht so effizient wie in China. Das gesagt, es wird sicherlich deutlich schneller gehen als in Deutschland.
Mhm. Was mich jetzt noch interessieren würde, ich war jetzt nur etwa knapp über 2 Wochen in Vietnam. Habe das Land als tolle Mentalität der Leute vor Ort, schöne Landschaft, tolles Essen, also unabhängig von Bitcoin kann ich sagen, Vietnam ist für jeden mal eine Reise wert. Würdest du jetzt noch sagen, ist Vietnam generell empfehlenswert für Bitcoiner? Also einmal aus der Sicht Bitcoiner, okay, von der Mentalität und vielleicht aber auch für eben Bitcoin-Unternehmer, die vielleicht, wie du jetzt auch sagst, okay, du hast bestimmte Herausforderungen, wenn du in Deutschland oder in Europa dein Business aufziehen willst, befass dich doch mal zumindest vielleicht mit Alternativen, wie zum Beispiel Vietnam, weil du es da wesentlich unkomplizierter starten kannst.
Das ist eine gute Frage. Also Vietnam, ich würde es jetzt nicht unbedingt empfehlen, als den Standort, um ein globales Bitcoin-Unternehmen aufzubauen. Wenn du allerdings mehr einfach, okay, du baust jetzt irgendwie halt so eine App zusammen oder so weiter, als Digital Nomad, durchaus. Man sollte halt hier in der Gegend generell ein bisschen rumreisen. Thailand ist halt zum Beispiel mehr so das Einsteigerland, wo es halt auch wahrscheinlich 10, 20 Mal mehr Experts gibt als in Vietnam. In Vietnam bleiben nicht so viele Leute auf Dauer hängen. Wobei ich sagen muss, der Durchschnitt der Leute, der dann irgendwie in Vietnam hängen bleibt, die meisten Leute haben halt sehr spezielle Stories, interessante Stories, warum sie in Vietnam hängen bleiben. Mhm. Vietnam ist nicht unbedingt ein einsteigerfreundliches Land. Also Thailand ist da sicherlich offener. Das ist mehr so der Starterplatz in Südostasien. Ist auch ganz nett da drüben. Ich meine, da gibt es genug Leute, die sich halt da drüben auch ansehen machen. Aber wenn ein halt das in Vietnam anfixt, dann man sollte es zumindest mal gesehen haben, ob es für einen persönlich passt.
Mhm. Hast du dann, vielleicht nochmal auf den Anfang Bezug zu nehmen, hast du dann am Anfang auch viel mit europäischen Unternehmern, die aber in Vietnam aktiv sind, zusammengearbeitet oder vielleicht auch zusammenarbeiten müssen? Oder hat das schon direkt mit den lokalen Unternehmen, weil die halt international dann doch fit sind, direkt funktioniert? Also hast du da so ein bisschen noch so diese europäischen Brücken gebraucht, mit deutsch- oder englischsprachigen Unternehmern starten zu müssen? Oder hast du da schon gesagt, nee, das kannst du dich direkt an vietnamesische Unternehmen wenden und die wissen schon ihr Handwerk?
Wir arbeiten schon generell hauptsächlich mit lokalen Unternehmen zusammen, wenn wir halt da auch irgendwelche Sachen brauchen. Ich meine, es gibt hier durchaus deine Business Communities oder halt auch deine Business People, wobei ich sagen muss, deutsche Community der Business People ist halt dann doch eher so die Experts bei Bosch oder Mercedes-Benz und so weiter. Das ist halt jetzt weniger so die Leute, die halt sich selbstständig machen, sondern halt mehr Manager in irgendwelchen Fabriken. Da hast du dann von den Englischsprachigen halt schon different unterschiedliches Klientel hier an Leuten, die dann eher auch selbstständig irgendwie aktiv sind. Mhm. Ja, aber generell, man braucht halt schon seine vertrauenswürdigen Leute hier, um halt dann auch wirklich mit den lokalen Unternehmen und so weiter zusammenarbeiten zu können. Also Vietnam ist kein einsteigerfreundliches Land. Das ist ja schon sehr shark-infested waters. Man muss hier schon aufpassen, was man hier macht. Allerdings, wenn man sich dann gewöhnt hat und den Rhythmus einigermaßen gelernt hat, für einen bestimmten Typen von Mensch, sage ich mal, ist es dann hier durchaus der Platz.
Okay, also ich habe jetzt herausgehört, man muss eben die Spielregeln vor Ort verstehen und dann auch selber handhaben können und sich ja. Nicht wundern, wenn man da am Anfang, auch wenn man vielleicht nicht von offizieller Seite so viele Probleme hat, dass man da durchaus sich eben auf allein eine unterschiedliche Mentalität einstellen muss. Das kann da jetzt mit sowas ja. Wie Pünktlichkeit einhergehen oder eben auch, habe ich da jetzt zu schroff, zu direkt gefragt, kriege ich deswegen keine Antwort mehr, wo man vielleicht sagt, also im deutschen oder im europäischen Bereich ist das ganz normal, solche Sachen so anzugehen und hier in Vietnam irgendwie stoße ich die Leute vor den Kopf, sowas.
Ja, nach ein paar Jahren lernt man schon irgendwie so die In- und Outs, was möglich ist, was nicht möglich ist. Also das hat für mich sicherlich auch 3, 4, 5 Jahre gedauert, bis man halt wirklich so, sage ich mal, 95% plus verstanden hat, was halt passiert. Mhm. Ja, es braucht einfach ein bisschen, bis man halt wirklich, gerade wenn man so aus Deutschland kommt, wir haben halt auch einen Mitarbeiter von uns, der aus Schweden kommt, wo es halt auch relativ ähnlich ist, wo es halt alles relativ geregelt und alles ist schwarz und weiß und geradeaus, das funktioniert so hier halt nicht und da ist sehr vieles indirekte Kommunikation, wo du halt zwischen den Zeilen lesen können musst, um zu verstehen, wo du gerade stehst.
Okay. Vielleicht noch so zum Abschluss bei deiner Reise, sei es jetzt von Deutschland bis nach Vietnam, jetzt als erfolgreicher Unternehmer in Vietnam, gibt es da noch eine Anekdote oder eine besondere Herausforderung, die es sich lohnt zu erwähnen?
Gute Frage. Gerade auf Anhieb um die späte Zeit fällt mir jetzt nichts ein. Es ist schon 1 Uhr nachts. Generell war es schon eine der besten Entscheidungen in meinem Leben, halt hier rüber zu kommen. Und ich fühle halt, man kann halt seine Zeit hier deutlich effektiver nutzen. Auch bei jedem Besuch zurück in Deutschland, da ist keine Reue da, dass wir es nach drüben, dass wir das hier halt als Lebensmittelpunkt aufgebaut haben. Beim letzten Mal war es eher so, dass wir schon fast froh waren, wieder zurück nach Vietnam zu fliegen, weil Deutschland, keine Ahnung, ist, wie du schon am Anfang gesagt hast, so die Leute sind alle doch deutlich aggressiver mitunter unterwegs und man hat schon irgendwie so die Energie der Leute. Im Schnitt war alles doch etwas depressive, aggressive. Ja, und wenn man halt hier in Vietnam ist, die Leute schauen halt einfach, okay, wie kriegen wir jetzt halt die Probleme gelöst und auf die Reihe? Springen die nicht irgendwie ins Gesicht. was unser erster Eindruck nach 3 Jahren Abwesenheit aus Deutschland war, wo wir im Flughafen ankamen und der erste Flughafenmitarbeiter auf eine einfache Frage schon angefangen hat, irgendwie ausfällig zu werden.
Okay. Ja, ich weiß noch, wo wir gelandet sind, das ist jetzt so meine Anekdote zum Schluss, wo ich wieder in Deutschland war. Ich wollte mich, weil die Temperaturunterschiede waren jetzt doch sehr, sehr hart von Vietnam wieder in Deutschland, wollte mir einfach wieder wärmere Klamotten anziehen, dachte so, okay, wir müssen gerade eh noch kurz auf die Koffer warten, ich verschütt mal kurz auf die Toilette. Und dann hat mich bei der Toilette, wo ich da rein wollte, direkt eine Putzkraft den Weg versperrt mit dem Besen nach vorne mit, auf gar keinen Fall hier, ich mache gerade hier sauber, du musst warten. Ich war direkt wieder in Deutschland angekommen.
Ja, das war so ungefähr unser letzter Eindruck, als wir das letzte Mal auch nach Deutschland gereist sind. Willkommen in Deutschland, da weißt du direkt wieder, wo du vor Ort bist.
Da hat es einen direkt mit der Keule erwischt. Und um es vielleicht jetzt mit einem positiven Vibe zu beenden, in Vietnam habe ich relativ schnell gelernt, dass die Leute sehr, sehr hilfsbereit sind. Und ich habe mich beim Gedanken erwischt, wenn du ein Problem hast in Vietnam, dann versuch es. Das klingt jetzt fast aggressiv, aber versuch das Problem zu einem anderen zu machen. Also auf gut Deutsch, finde jemanden, der das Problem löst, weil der kann am Ende davon profitieren, weil er am Ende auch was zum Beispiel bei dir dran verdient. So, dann kannst du auch Leute Sachen fragen oder vielleicht um Gefallen bitten und dann natürlich beim Trinkgeld entsprechend entgegenkommen, wo du sagen würdest, würde ich mich in Deutschland gar nicht trauen, irgendwelche Sachen im Hotel zu fragen. Da würde ich in Deutschland am Ende, löst auch nicht meinen Job, ja, am Empfang. In Vietnam, da wird vielleicht geguckt oder gefragt, ich kann dir nicht helfen, aber vielleicht wer anders. Also da ist man sehr, sehr lösungsbewusst unterwegs, was man in Deutschland leider doch sehr häufig vermisst.
Das ist korrekt. Du kannst hier eben so durchaus dein Business schnell am Laufen halten. Du musst deine Leute finden und die lösen dann in der Regel fast alle Probleme, die du so haben kannst.
Gut. Um jetzt auch dich nicht länger vom Schlafen abzuhalten, weil also hier in Deutschland haben wir jetzt kurz vor 20 Uhr. In Vietnam bist du es, glaube ich, zwischen 1 oder 2 Uhr.
1 Uhr nachts jetzt, ja.
1 Uhr nachts. Dann hätte ich gesagt, halten wir dich nicht künstlich länger wach. Ich danke dir sehr, sehr herzlich für deine Zeit und für deine Einblicke, sei es jetzt über deinen Weg zu Bitcoin bis hin nach Vietnam. Und wie das Leben in Vietnam ist, auch aus Bitcoiner Sicht. Ich fand das einen sehr, sehr spannenden Einblick. Und vielleicht schaffen wir es dann auch bei meinem nächsten Besuch in Vietnam, dass wir uns dann auch in echt dort sehen können. Dann können wir gerne einen Coconut-Kaffee oder ähnliches dann uns in einer Bar oder so treffen.
Ja, und für die Zuhörer, wie schon angedeutet, vielleicht gibt es im nächsten März dann wieder die Lightning-Con in Da Nang. So, falls irgendjemand hungrig auf Vietnam geworden ist nach dem Podcast, schon mal so leicht vormerken, dass da eventuell im März was ansteht und das ist ein guter Zeitpunkt, mitunter hier rüber zu kommen.
Genau. Ich packe auch deinen Kontakt von Twitter und die Firmenwebseite noch mit in die Shownotes, wer da noch ein bisschen nachlesen will oder vielleicht in Kontakt treten will. Genau, dann wissen die Leute auch, wie sie zu dir finden.
Super.
In dem Sinne.
Ja. Danke ich dir auch für die Organisation.
Alles gut. Ich bin froh, mit dir so einen interessanten Gesprächspartner gefunden zu haben. Und in diesem Sinne, vielen Dank dir, liebe Zuhörer. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr fandet das auch so interessant wie ich. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.
Bitcoin's the only thing that doesn't go down. 51,000. Bitcoin's at fucking 51,000. It's at 11,000 in August.
What happens to all these wonderful models if 10 billionaires decide to buy $1 billion of Bitcoin each and announce we bought it, we're not ashamed of it, we're going to buy more? All your models are destroyed, completely devastated.
I've been trying to call, I've been on my own for long enough. Maybe you can show me how to love, maybe.
I think there's going to be this realization for anybody that spent some time in fixed income saying, hold on a second. maybe inflation isn't 1% when I look at it in fiat terms, like I'm being told. Maybe this thing over here in this free and open market is actually the real interest rates.
And so with Bitcoin, you know, you have over 10,000 nodes around the world running it. And some estimates are far higher because not all of them are visible. And so that can't be replicated just by copying the code. It's really about the whole, all the software that's designed to work with that particular protocol.